Du führst mich hinaus ins Weite, Herr, du machst meine Finsternis hell. Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke, du mein Fels, meine Burg, du mein Gott. Du führst mich hinaus ins Weite, ja, du machst meine Finsternis hell. Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke, du mein Fels, meine Burg, du mein Gott. Du führst mich hinaus ins Weite, Herr, du machst meine Finsternis hell. Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke, du mein Fels, meine Burg, du mein Gott. Du führst mich hinaus ins Weite, ja, du machst meine Finsternis hell. Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke, du mein Fels, meine Burg, du mein Gott. Du meine Feste, hinter ich mich berge, du mein Schild und mein sicheres Hain, du meine Zuflucht vor den Fesseln des Todes, du hast mich befreit, du bist treu.
Glaubensriesen, Seelenzwerge. Heute ist der Teil 2 einer Sendereihe im RM Priesterkreis über dieses Buch von Peter Scacero, Glaubensriesen, Seelenzwerge. Und zwar ist das heutige Thema die 10 häufigsten Symptome einer ungesunden Spiritualität. Also heute geht's zur Sache. Ja, schnallen Sie sich an, halten Sie sich fest, aber machen Sie sich mit uns auf die Reise. Anders gesagt, lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich, machen Sie sich mit uns auf die Reise. Heute haben wir psychotherapeutischen Beistand in unserer Sendung. Pfarrer Jochen Maria Häusler aus Dreiskirchen kann heute nicht dabei sein. Mit uns ist wie immer Pater Andreas Schöff-Berger und den Jochen vertritt, auch wenn er niemals zu vertreten ist, Dr. Reinhard Pichler. Wir freuen uns, eine Novität, einen Laien beim Priesterkreis. Aber wie gesagt, bei diesem Thema ist psychotherapeutische Begleitung etwas Gutes. Guten Morgen, lieber Reinhard.
Guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Andreas Schöff-Berger.
Guten Morgen, hallo.
So, dich hört man ganz leise, ich weiß nicht warum. Ich gebe dich ein bisschen lauter.
Achso, ich bin da.
Nein, das wird schon passen.
Ist das da? War das?
Ja, ich tue dich immer ein bisschen lauter drehen, dann geht's schon.
Okay.
Ja, vielleicht magst du uns ein bisschen eine Zusammenfassung geben, was wir im Teil 1 dieser Sendereihe bei der letzten Sendung, beim letzten Priesterkreis gehört haben. Ich meine, der Titel der letzten Sendung spricht hier für sich. Die Eisberg-Spiritualität, was hat es damit auf sich?
Ja, mit Eisberg als Gleichnis wird hier Folgendes gemeint. Ein Eisberg ist ein Koloss von Eis, der großteils unter Wasser ist und nur zu einem Siebtel oder Achtel, glaube ich, herausragt. Und der Peter Scacero, der dieses Buch geschrieben hat, verwendet diesen Ausdruck dafür, um zu sagen, bei uns Christen ist es leider auch oft so, dass ein angenehmes, freundliches, frommes, schönes Stück unseres Lebens christlich ausschaut, aber was unter Wasser ist, was im unbewussten Bereich liegt, was man selber nicht checkt und die anderen oft auch nicht gleich sehen, das ist nicht so heil. Er selber ist auf diese ganze Sache gestoßen durch eine persönliche Lebenskrise, wo er auf einmal festgestellt hat, also dieser Mann ist ein evangelikaler Pastor in Amerika, der aber in diesem Buch sehr viel katholische Unterlagen verwendet, und er sagt, ich habe so viel geistliche Dinge getan und meine Pfarre auch da mitgenommen und dann komme ich drauf durch eine Krise, dass ich eigentlich stecken geblieben bin in einer Reife, die einem Kleinkind entspricht. Er spricht dann darüber, wie tragisch das ist, wenn in einer Pfarre ja, die Menschen zwar geistlich, fromm, betend und evangelisierend sind, aber nicht reif sind. Das kann dann bewirken, dass Menschen sagen, was tue ich in der Gemeinde, das hilft mir überhaupt nicht weiter. Er spricht von Kirchenaussteigern, die deswegen aussteigen, weil die Kirche tolle Dinge verkündet, aber nicht verkörpern kann. Er kommt dann eben darauf zu sprechen, dass auch diverse Jüngerschaftsmodelle uns in unserer emotionalen Reife, in unserer menschlichen Entwicklung nicht unbedingt fördern, sondern uns womöglich stecken bleiben lassen. Das war das, was mich sehr getroffen hat, weil das Wort Jüngerschaft für mich seit vielen Jahren sehr wichtig ist und weil die Vokabel, die dieser Mann verwendet, sich fast zu 100% decken mit dem, was wir auch machen, die Menschen zum Gebet führen, zum Bibellesen, zur Kleingruppe, zum Evangelisieren, zur Mithilfe im Reich Gottes.
Und dieser Satz, der ist für mich auch irgendwie fast der stärkste Satz gewesen, ist im ersten Kapitel. Ich lese ihn noch einmal. Ja. Die traurige Wahrheit ist die, die Spiritualität, die viele der gängigen Jüngerschaftsmodelle prägt, leistet vor allem eins, sie verstärkt die Schutzschicht gegen einen emotionalen Reifungsprozess noch um eine weitere Lage. Also ganz ein starker Satz.
Ja, das hat mich natürlich sehr getroffen. Und wenn ich denke, was ist ein gesundes christliches Leben, Papst Benedikt hat ja gern davon gesprochen, dass Glaube und Vernunft im Spiel sein muss. Es geht auch jetzt darum, was können wir vernünftigerweise tun, damit wir uns gesund entwickeln. Mhm. Peter Scacero erwähnt dann eben, dass wir leider oft erst dann etwas unternehmen, sowohl bei körperlichen Schmerzen als auch bei seelischen, wenn der Schmerz eine gewisse Grenze überschreitet. Vorher sagt man, ja, das geht schon, nicht? Und er sagt, erst wenn der Schmerz Aufmerksamkeit fordert, er nennt drei Arten von Schmerzen, die er erlebt hat, wenn man Pfarrer ist, vom Evangelium spricht und in Wirklichkeit frustriert und überarbeitet ist. Zweitens hat er gesagt, ich habe festgestellt, ich bin wütend, verbittert und depressiv angesichts der Dinge, die nicht laufen. Ja, und drittens, er ist ein protestantischer Pastor, verheiratet und dann sagt er, wenn die eigene Frau sagt, ich liebe dich, aber als Partner und als Pfarrer kann ich dich nicht ernst nehmen. Ich tritt aus deiner Kirche aus, dann ist das ein ziemlicher Hammer. Ja, das hat ihn also dann sehr unter Druck gesetzt, dass er etwas unternimmt. Und dann spricht er eben davon, die eigene Menschlichkeit ernst nehmen. Wenn ich noch kurz wiederholen darf, wir haben damals 5 Komponenten der menschlichen Persönlichkeit vorgestellt. Das ist so ein Tortendiagramm, wenn ihr euch erinnert. Er sagt, der Mensch mit seinen Komponenten sozial, intellektuell, geistlich, körperlich und emotional. Bei den ersten 4, sagt er, sind wir einigermaßen gut unterwegs. Wir engagieren uns sozial, wir tun für das Intellektuelle was. Einer, der in die Kirche geht und mitgehen möchte, der ist auch geistlich offen. Und für die körperliche Gesundheit ist auch sozusagen das Gefühl sehr gestärkt, aber er ist der Meinung, die emotionale Komponente ist unterbelichtet und deswegen klafft dann Spiritualität und Reifung auseinander. Er lädt dann ein zu einer Reise, so sagt er. Er formuliert so, was bedeutet es im 21. Jahrhundert, Jesus nachzufolgen? Das ist eine Reise mit vielen Hindernissen und eigenartigen Wendungen. Und wenn wir jetzt zum Kapitel 2 kommen, dann würde ich das so formulieren, wenn ein Mensch zum Arzt geht, weil gestern hat man auch gesagt, Knieschmerzen, ja, wenn das unerträglich ist, dann will man vom Arzt eine Diagnose haben, die ehrlich ist. Und so ähnlich ist es im geistlichen Leben. Wenn wir spüren, ja, irgendwas stimmt nicht, oder wenn uns jemand anderer sagt, du, bei dir ist irgendwas komisch, wenn ich dann wirklich was unternehmen möchte, dann muss ich auch sozusagen eine Diagnose machen. Und wenn wir heute Ihnen diese häufigsten Symptome einer ungesunden Spiritualität vorstellen wollen, dann ist es eine unangenehme Sache, sich das anzuschauen, aber ich glaube, ganz, ganz wichtig. Und wie diese Symptome sich anhören, wie man die beschreiben könnte. Haben wir gesagt, bitte Reinhard, ich übergebe.
Vielleicht darf ich da noch einhaken. Also Arztbesuch heute angesagt in Radio Maria. Symptome einer ungesunden Spiritualität, wenn der Schmerz groß genug wird. Einer dieser Schmerzen, die Peter Scacero genannt hat, war, dass seine eigene Frau ihn in Frage gestellt hat und gesagt hat, so mache ich nicht mehr weiter. Lieber Reinhard Pichler, du bist verheiratet. Wie ging es dir beim Lesen dieses Buches? Beziehungsweise gibt es auch diese Momente, kennst du das, in Frage gestellt zu werden in all dem, was man so tut vom Ehepartner?
Natürlich.
Ist natürlich jetzt eine sehr persönliche Frage, aber wir reden ja hier persönlich miteinander.
Genau. Ja, natürlich kenne ich das, weil alles andere wäre ja komisch. Wenn ich nie in Frage gestellt werden würde, dann wäre ich ja schon längst heilig und das bin ich ja noch nicht. Also, wie ich das Buch gelesen habe, ich habe es mit wachsendem Interesse gelesen, weil ich gemerkt habe, der spricht wirklich viele wichtige Dinge an und kann es gut zusammenfassen. Das, was die Katholiken nicht so gut zusammengefasst haben, hat er wunderbar zusammengefasst und er hat sich ganz stark auf die katholische Literatur fokussiert. Das hat mir sehr gut gefallen und hat einige wichtige hausverstandspsychologische Themen einfach genommen, wo jeder auch sagen wird, ja, stimmt, aber das Spannende ist, und das ist für mich die Hauptfrage, warum haben wir das in der katholischen Kirche oft vergessen? Warum schauen wir viel zu wenig auf diese hausverstandskatholischen Geschichten? Ne? Und warum spiritualisieren wir gerade in den intensiven religiösen Gruppen so stark? Das ist für mich eine der Hauptfragen gewesen, die es in diesem Buch aufgetreten sind und das ist auch immer wieder auch mein Erleben. Es, auch jetzt in Bezug auf die Ehe, also Gott geht mit, aber ich muss auch selber meinen Teil beitragen. Gott repariert nicht meine Schwächen wie ein Mechaniker, sondern er hilft mir, das aufzuzeigen und dann sagt er aber, und jetzt schau selber, dass du damit zurechtkommst, dass du es selber hinkriegst. Und das ist eigentlich das, wozu uns dieses Buch einlädt, dass wir mit einem anderen Blick hinschauen auf das, wo wir eigentlich immer blockiert sind. Ein Wort noch, eben, wenn ich was beichte, ist es okay und dann wird es hoffentlich nicht mehr zu beichten sein. Wenn ich was dauernd beichte und immer wieder beichte und es wird und wird nicht besser, dann hat es wahrscheinlich etwas mit einer psychischen Problematik, mit einem psychischen Unvermögen zu tun. Also alle Blockaden, und da spricht er viele Blockaden auch noch, das Gazzero, haben eine psychische Wurzel und auf die müssen wir schauen und erst wenn wir die bearbeiten, dann müssen wir es nicht mehr so viel beichten.
Danke. Ich möchte noch zu dem Buch sagen, dass wir also vom Verlag einige Exemplare auch geordert haben, sodass man dieses Buch, wenn dafür Interesse besteht, und ich glaube, es gibt dafür ein breites Interesse, da es uns ja durch das ganze Jahr begleitet, Glaubensriesen, Seelenzwerge von Peter Scacero hier bei uns auch im Hörerservice bestellen kann und wir schicken es Ihnen dazu, so dass auch Sie diesen Begleiter durch das Jahr haben und auch unserem Priesterkreis gut folgen können. Kommen wir zum zweiten Kapitel. Da ist von diesen 10 Symptomen einer ungesunden Spiritualität die Rede. Wir werden es nicht schaffen, heute 10 Symptome aufzuarbeiten, aber es ist zumindest gut, wenn man sie schon mal gehört hat.
Also er spricht ja von den 10 häufigsten Symptomen und natürlich ist es immer nur eine Auswahl. Es ist auch nicht erschöpfend, es wird wahrscheinlich noch andere Dinge auch geben, aber die sind schon mal ganz gut und über die wollen wir jetzt einfach die nächste Viertelstunden auch einfach sprechen. Ich darf mal die 10 Symptome mal vorlesen und dann werden wir sie in Gruppen zusammenfassen und darüber dann weiter sprechen. Also das erste Symptom, was er beschreibt, ist, dass wir Gott benutzen, um in Wirklichkeit vor Gott zu fliehen. Das ist ein egoistischer Glaube eigentlich und ein Missbrauch Gottes. Der zweite Punkt sind die eigenen Gefühle, dass wir überhaupt Gefühle bei uns wahrnehmen. Das ist schon mal schwierig genug, vor allem für Männer. Männer spüren ja meistens viel weniger als Frauen. Und unangenehme Gefühle spüren wir alle miteinander nicht gern, versuchen die zu verdrängen, auch ganz klassisch. Das betrifft nicht nur gläubige Menschen, sondern alle Menschen. Keiner will gern unangenehme Gefühle spüren. Aber jetzt auf uns Christen bezogen, Wir sind ja immer die Lieben und die Guten und die Frommen und die, die alles sich bemühen, was ja auch ein Auftrag ist und was auch in Ordnung ist. Aber wenn wir es ignorieren, diese Gefühle, dass wir wütend sind, dass wir vielleicht trauern, dass wir Ängste haben und gute Miene zum sogenannten bösen Spiel machen, dann ist es ein zweites Symptom, auf das wir hinschauen. Ein weiterer Punkt ist die falsch verstandene Selbstverleugnung. Er formuliert es recht evangelikal oder auch sehr altmodisch, den alten falschen Dingen absterben. Also dieses Absterben, im Rosenkranz haben wir früher gebetet, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, und da ist auch dieses Absterben drinnen, wo wir uns von uns selbst distanzieren müssen, was an sich gut ist, aber da kommen wir dann sicher noch drauf, wie ist die richtig verstandene Selbstverleugnung, hier aus biblischer Sicht zu sehen und aus psychologischer Sicht abzulehnen. Dann vierter Punkt, viertes Symptom ist die Auswirkung der Vergangenheit auf das heute Leugnen. Ich glaube, da sind wir Katholiken gerade auch im Bereich der Erneuerung sehr gut und da haben wir einen guten Blick, auch aufgrund von den vielen Heilungsexerzitien, die uns einfach wichtig sind. Da werden wir dann auch noch ins Gespräch kommen. Dann das Säkulare, also sprich das Weltliche, vom Heiligen abspalten. Er sagt, das Leben in säkulare und heilige Bereiche teilen, aber oft ist es abgespalten. Da lebt man sündig in der Welt und dann geht man ganz fromm in die Kirche und spaltet das weltliche Leben ab. Wie kriegt man das zusammen? Das ist für viele, die auch noch nicht so tief im Glauben sind, ganz ein wichtiger Punkt, gerade am Anfang des Glaubensweges zentral. Sechster Punkt ist, etwas für Gott tun, also dieses Ich mach's, wieder dieser Ego-Glaube, statt mit ihm zu leben, einfach mit ihm sein, Beziehung mit Jesus haben. Und nicht vorne, sage ich mal, als ich bin ganz wichtig, weil ich jetzt Lesung lese, oder ich bin ganz wichtig, weil ich jetzt in Radio Maria sprechen darf, oder ich bin ganz wichtig, weil ich Pfarrgemeinderat bin. Ist gut, ganz wichtig und wirklich gut, aber in einer dienenden Haltung. Siebter Punkt, diese geistliche Übertünchung, diese Spiritualisierung, alles wird mit einem frommen Zuckerguss übergossen, auch Konflikte. Und deshalb sagt dieser siebte Punkt, Konflikte geistlich zu übertünchen, weiß anzustreichen, damit sie schöner ausschauen, als sie sind. Also auch wieder nicht aufs Wesentliche hinschauen, sich zu trauen und das Wesentliche benennen. Achter Punkt, Gebrochenheit, Versagen und Schwachheit bemänteln mit was Gutem, auch wieder den Zuckerguss und sich wieder besser das Leben schönreden, als es ist. Wichtig, man kann auch in die andere Extremsituation fallen und alles nur schlecht reden. Also da geht es jetzt eher um die Menschen, die alles schönreden. Das wäre auch nicht das Richtige. Der neunte Punkt ist grenzenlos leben. Ich kann alles, ich bin Gott. Und daher eben auch der Blick auf die Situation, dass wir Menschen sind, dass wir begrenzt sind. Und der zehnte Punkt ist eben auch ja ganz biblisch das Urteilen, das pharisäische Urteilen über andere und da vor allem auch die geistliche Entwicklung anderen zu beurteilen. Da kann man auch drüber diskutieren. Ich glaube, das kann man noch weiter fassen, diesen zehnten Punkt. Aber es geht auf jeden Fall ums Verurteilen und ums Urteilen.
Also 10 Symptome einer ungesunden Spiritualität. Nach der Musik werden wir uns dann dem ein oder anderen Punkt etwas intensiver zuwenden.
Du führst mich hinaus ins Weite, ja, du machst meine Finsternis hell. Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke, du mein Fels, meine Burg, du mein Gott. Du führst mich hinaus ins Weite, ja, du machst meine Finsternis hell. Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke, du mein Fels, meine Burg, du mein Gott.
Mit dir, mein Gott, überspringe ich Morgen, denn du führst mich auf meinen Weg. Du Gottes Heil sei für ewig gepriesen, auf dich vertraue ich immer.
Hinaus ins Weite, ja, du machst meine Finsternis hell. Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke, Du mein Fässlein der Bucht, oh mein Gott. Du führst mich hinaus ins Weite, ja, du machst meine Finsternis hell. Ich will mich rühmen, Herr, meine Stärke. Du mein Fels, meine Bucht, du mein Gott.
Heute sind wir mit dem Buch von Peter Scacero, Glaubensriesen, Seelenzwerge, im Raum einer Diagnose anhand der häufigsten Symptome, eine ungesunde Spiritualität zu erkennen bei uns, damit wir weiterarbeiten und weitergehen können. Pater Andreas.
Ja, also so wie wir von einem Arzt erwarten, dass er uns da eine ehrliche Diagnose sagt und eine sinnvolle Therapie vorstellt, haben wir jetzt diese 10 Punkte vor uns. 10 Punkte sind sehr viel für eine Sendung. Ich habe da folgende Aufteilung irgendwie herauslesen können. 2 Punkte, der Punkt 1 und 6, spricht von Dingen, die sehr fromm ausschauen, auf das wollen wir dann näher eingehen, die aber in Wirklichkeit eine Flucht vor Gott darstellen. Dann die Punkte 2, 4, 7 und 8, da geht es um Dinge, die psychologisch sehr gut auch erklärbar sind, wo es um Fluchtmanöver geht, sei es von den Gefühlen, sei es von der Vergangenheit, sei es vor Konflikten oder vor der eigenen Armseligkeit. Und dann gibt es noch die Punkte 3, 5, 9 und 10, die auch wieder ja, Themen aufgreifen, die im geistlichen Leben, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind. Dieses falsch verstandene Selbstverleugnen, haben wir gesagt, wollen wir besonders anschauen. Aber beginnen wollen wir jetzt mit dem Punkt 1 und 6. Ich lese mal die Überschrift noch vor. Punkt 1, Gott benutzen, um vor Gott zu fliehen. Das sagt der Peter Scacero. Kaum ein Killer-Virus ist schwerer zu erkennen als dieser. Das durchschaut man sehr schwer. Wenn jemand viel für Gott tut und in Wirklichkeit Gott benutzt, um ihm auszuweichen. Und ein ähnlich klingender Punkt ist der 6er Punkt, eben für Gott etwas machen, anstatt mit Gott zu leben. Ich glaube, das lässt sich, wie der Reinhard gesagt hat, wenn man eine Ehe lebt, auch ganz gut von der Perspektive anschauen, wenn du nur was für die Frau tust und die sagt, du tust so viel für mich, aber ich will mit dir sein, was ja ein Hauptausdruck auch ist von unserem Gott. Nicht? Zu Weihnachten feiern wir Immanuel, das heißt Gott mit uns. Ja, diese 2 Punkte, die sehr fromm ausschauen, wollten wir als erstes einmal anschauen. Wo liegt da das Ungesunde darinnen? Ja, ich lese vielleicht ein paar Stichworte vor, die er da sagt. Gott benutzen, um vor Gott zu fliehen. Er sagt, es kann darin bestehen, dass man endlos Bücher liest, immer neue Bücher, dass man Seminare und Exerzitien besucht, immer wieder. Der Ausdruck charismatischer Schmetterling hat sich da irgendwie entwickelt. Ne? Menschen, die wie ein Schmetterling oder wie eine Biene von einem Seminar zum anderen fliegen und dort den Honig rausnaschen, anstatt im Alltag sich reinzulassen. Das kann auch sein, dass manche Leute zu viel in der Pfarre sind. Sie haben richtig gehört, zu viel. Ich habe manchmal meinen Hauptmitarbeitern bzw. deren Ehepartner gesagt, ich werde einen Mann heimschicken, wenn er zu viel bei mir ist statt bei dir. Ja, also alles, was geistlich klingt und in sich gut ist, kann auch übertrieben werden und zu einem Fluchtmanöver werden. Wenn man das jetzt nicht macht, weil man mit Gott leben will, sondern weil man sich dadurch irgendwie ja, präsentieren will, super darstellen möchte. Er hat dann formuliert, wenn ich im Namen Gottes Dinge tue, die er gar nicht wollen hat von mir. Ja.
Reinhard. Ja, die narzisstische Persönlichkeit ist die, die nach außen hin glänzen will, aber nicht um einen anderen Willen, sondern um sich selbst willen. Und dann benutze ich natürlich gerne auch zum Beispiel Gott, um mich mit Gott stärker darzustellen, als ich bin. Und das ist sicher eine große Gefahr. Es ist ein Missbrauch Gottes, wenn ich Gott missbrauche für meine Zwecke. Und wie Pater Andreas da jetzt sehr treffend gesagt hat, auf das musst du mal drauf kommen. Ja? Weil nach außen hin, ich bemühe mich ja, ich bin ja eh so ein guter Mensch. Ein anderer sitzt im Wirtshaus und trinkt Wein und ich bin so brav in der Pfarre und bemühe mich so. Ja? Aber dass ich es alles nur für mich mache, auf das musst du mal drauf kommen. Ja.
Ja. Vielleicht ist ein Diagnoseinstrument der Geruch, so wie es Körpergeruch gibt. Und wenn man neben jemand sitzt, der dann riecht man nicht. So gibt es auch einen Seelengeruch, der nicht gut ist. Ich glaube, die Bibel verwendet sogar den Ausdruck Wohlgeruch Christi. Und da gibt es dann den Nicht-Wohlgeruch, der fromm ausschaut, aber der in Wirklichkeit nach Narzissmus riecht oder nach Selbstbestätigung oder nach, ja, was gibt es da noch alles?
Ja, nach Selbstdarstellung.
Ja. Aber muss ja nicht gleich alles Narzissmus und Selbstdarstellung sein. Ja, dass wenn jemand jetzt etwas für Gott tut und sich in Aktivitäten verliert und dadurch vielleicht der eigenen Problematik aus dem Weg zu gehen, ist ja nicht gleich Narzissmus, ist ja wohl auch ein Mechanismus, den jeder ein bisschen kennt, weil wir versuchen ja unser Leben zu bewältigen und es ist immer leichter, sich mit schönen Dingen zu beschäftigen, als sich mit den eigenen Schatten. Das ist ein bisschen Aufgabe dieses Buches, dass man sagt, lass mal die Schatten deiner Vergangenheit heraufkommen. Ja. Konfrontier dich mal auch mit den dunklen Dingen in deinem Leben, mit deiner Begrenztheit, mit deinen Fehlern. Du bist geliebt, so wie du bist, aber jetzt mach dich mal innerlich an diese Seelenarbeit. Das muss ja noch nicht unbedingt Narzissmus sein.
Aber da kommt es auf die ehrliche Intention an. Wenn ich ganz ehrlich in mein Herz reinschaue und ich merke, nein, ich möchte wirklich ganz für Gott dienen, dann ist es auch nicht narzisstisch. Aber wenn ich ganz ehrlich reinschaue und sage, eigentlich will ich groß rauskommen und mir fällt nichts anderes ein, ich habe es nirgends geschafft, mein Leben zu schaffen und ich versuche dann in der Kirche mich selbst zu verwirklichen auf Kosten anderer, dann ist Narzissmus.
Okay, aber wer kann das so genau unterscheiden? Natürlich, in den pointierten extremen Formen wird man dann irgendwie feststellen, okay, das geht so oder so, aber sogar, ich erinnere mich an diese Tafel, die da im Stephansdom hängt, von der heiligen Therese von Lisieux, wo drauf steht: Am Ende meines Lebens werde ich mit leeren Händen vor dir stehen, denn selbst unsere sogenannten guten Werke sind befleckt von Eigenliebe. Wir sind ja alle nicht so heilig und so reinen Herzens und so in der reinsten, transparentesten Motivation, dass das alles immer so klar wäre.
Aber wenn ich ausgehe davon, wenn ein Mensch irgendwie dazustößt zur Kirche, habe ich erst vorgestern gehabt, ja, jemand, der irgendwie durch jemand hineingenommen wurde, der war dann dabei bei so einem Treffen und sagt, das habe ich noch nie erlebt, ich möchte da mitmachen. Dann glaube ich, ist da zunächst eine positive Motivation. Ehrlich. Jetzt lässt sich der ein, jetzt sagt er, wie geht es mit Bibellesen, ich möchte abbeten lernen, okay, jetzt fängt er an, beten, sie engagieren, aufzutauchen und so weiter. Da ist, glaube ich, noch kein Narzissmus dabei. Aber es tauchen halt dann diese ganzen Ungereimtheiten und Unerlöstheiten tauchen halt auf. Also ich sehe das bei vielen Menschen, die in der Kirche mitarbeiten. Ja, die bringen sich ein. Die sind, glaube ich, nicht narzisstisch, sondern sie wollen mitmachen. Und dann kommt aber anhand ihres Engagements, kommen so unerlöste Geschichten raus, dass sie zwar sich engagieren, aber einen Konflikt nicht aushalten. Oder sich nichts sagen lassen können, nicht? Und wenn man einer was sagt, dann sind sie frustriert und sagen, na, dann pfeife ich drauf, hat eine Frau gesagt, na, das tue ich mir nicht an.
Aber da sind wir eh genau beim Punkt. Ja. Und jetzt geht es darum, überwinde ich diese Enttäuschung, diese Kränkung und sage, ja gut, ich lasse mir doch was vom Pfarrer was sagen. Oder ich lasse mich tiefer führen. Und ja, das stimmt, meine Intention war doch nicht ganz rein. Und ich bin jetzt ein Frischbekehrter und mir taugt es und ich hau mich rein, ganz ehrlich. Und im Lauf des Weges, wie du gerade gesagt hast, kommen dann eben dann diese Unerlöstheiten raus. Gott sei Dank, Jesus will ja uns heilen mit unseren Unerlöstheiten. Aber jetzt, und das sagt jetzt Katzera so gut, lassen wir uns da jetzt auch ein oder spalten wir es ab, verdrängen wir es. Ja, das ist der Punkt.
Und vielleicht ist noch interessant, auf der einen Seite ist es persönlich unangenehm, Gefühle anzuschauen, die nicht gerade toll sind. Und auf der anderen Seite gibt es ja Traditionen und Konventionen, die das ja auch nicht erlauben. Der Katzera sagt zum Beispiel, bei ihm in der Kirche ist immer gesagt worden, lass das mit den Gefühlen, das ist ein unsicherer Boden, verlass dich auf die Fakten und stütz dich auf den Glauben. Aber das mit den Gefühlen, das lass bitte bleiben. Nicht? Also das ist, glaube ich, nicht nur in evangelikalen Kreisen so gewesen. Ich habe das auch oft so erlebt. Ja. Und dann ist noch dieser Gedanke, ihr wisst alle, geistlicher Kampf, Epheserbrief, die Rüstung Gottes verwenden. Und ich bin gelehrt worden, ja, man muss kämpfen. So, und manche Dinge werden aber schlimmer, indem man sie bekämpft. Ja. Da ist wieder so ein heikler Punkt drin. Wie geht man also mit dem, was da auftaucht, sinnvoll um.
Ja, da kommen wir vielleicht gleich zu dieser Selbstverleugnung, wenn ich da gleich weitergehen darf.
Also Punkt 3, liebe Hörerinnen und Hörer, das Symptom Nummer 3, falsch verstandene Selbstverleugnung.
Genau, weil wir haben ja gelernt, eben wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und sich täglich selbst verleugnet, der ist meiner nicht würdig. Und was heißt das jetzt, der falsch verstandene, richtig verstandene Selbstverleugnung? Das heißt, dass ich, indem ich auf Jesus schaue, nicht zurückschreck vor dem Leiden, das mich vielleicht eben ereilt. Aber wenn ich es mir jetzt selbst nehme, das Leiden, und es gibt leider genug Situationen, wo ich mir selbst Leiden aneigne und mir dann gut vorkomme, weil ich mir denke, jetzt bin ich in der super Nachfolge. Und das ist total falsch verstanden, weil ich brauche mir das Kreuz nicht selber suchen, das kommt eh. Nur wenn dann ein Kreuz kommt, das ich mir nicht aussuche, weil mir das Gott gibt, dann sage ich, nur das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das andere, das schöne Kreuz, das ich mir ausgesucht habe. Ich weiß nicht, wie ihr seht.
Mir hat das gefallen, was er hier schreibt. Er sagt, wenn wir diesen Vers aus dem Kontext der Gesamtausgabe der Bibel herauslösen, dann führt das zum Gegenteil dessen, was Gott beabsichtigt. Das Ergebnis ist eine enge, falsche Theologie, die darauf hinausläuft, je schlechter es dir geht, je mehr du leidest, umso mehr liebt Gott dich. Und selbst verleugnen sollen wir im Blick auf die sündhaften Züge unseres Wesens. Also wir sollen uns selbst verleugnen im Blick auf die sündhaften Züge unseres Wesens, die ich natürlich dann auch erst einmal wahrhaben muss und wahrhaben darf, wie beispielsweise unsere Gleichgültigkeit gegenüber den anderen, unsere Scheinheiligkeit, unseren Hang, über andere zu urteilen, unseren Mangel an Empfindsamkeit. Ebenso die offensichtlichen Sünden, die uns in der Bibel genannt werden. Du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, sag die Wahrheit. Und der nächste Satz noch dazu: Gott will nicht, dass wir die guten Seiten unseres Wesens verleugnen. Also für mich war das auch ein bisschen ein neuer Zugang zu diesem diesem kantigen Vers des Evangeliums. Gott will ja nicht, dass wir unsere guten Dinge verleugnen, also dass wir uns, so wie wir geschaffen sind, von ihm gewollt sind, verleugnen, sondern eben im Blick auch auf die sündhaften Züge, so nennt er es, unseres Wesens. Weiß nicht, das deckt sich vielleicht nicht ganz mit dem, was du vorher gesagt hast. Ich glaube, ein bisschen ein anderer Aspekt noch.
Also ich sehe es schon auch so, dass wir uns, wenn wir unser Kreuz selber suchen, dann suchen wir ja auch uns etwas, wo wir wieder was Sündhaftes leben, weil das hat uns Gott nicht gegeben. Das ist wie der erste Satz, wir benutzen Gott, um eigentlich vor Gott zu fliehen. Wir nehmen uns ein eigenes Kreuz, um nicht das Kreuz Christi, das er uns gibt, auf uns zu nehmen. Und nein, also ich sehe es sogar als Weiterführung, so wie du es jetzt vom Scacero beschrieben hast. Ja.
Also wenn ich an Heiligen Geschichten denke, ich glaube, der heilige Antonius von Padua wollte ja eigentlich Märtyrer werden. Und Gott hat das also abgeblockt und hat gesagt, du wirst nicht Märtyrer, ich brauche dich für was anderes. Ja? Also der hätte sich ein Kreuz ausgesucht, das vielleicht sehr toll ausgeschaut hätte. Ne? Und in dem Sinn geht es ihm darum, dass wir das, was Gott uns zuspielt, ne? Wenn ich das, diese Fußballersprache nehme, ja? Wenn Gott mir den Ball zuspielt und sagt, jetzt bist du dran, ja, hau dich da rein, ja. Ich glaube, also wenn ich diesen Satz aus der Bibel hernehme, wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, das kann man sehr ungesund verstehen. Man kann sich selber ruinieren und depressiv werden und dann die ganze Glaubensgeschichte nur als eine gefährliche Geschichte orten, wo man dann sagt, nur nicht dem Gott in die Quere kommen, nicht? Oder man kann das mit dem Kreuz auf sich nehmen sehr gesund verstehen, so wie wenn du als Therapeut oder wie als Priester oder wie auch immer zu jemandem sagst, pass auf, du musst dich dieser Sache stellen. Ja? Gestern habe ich mit einem Mann zu tun gehabt, der hat Knieoperation gehabt und Gott sei Dank sagt er, nicht nur der Arzt sagt mir, sie müssen da jetzt diese Trainings machen, sondern ich will das selber, ich will wieder ohne Schmerzen in die Firma gehen können. Ja? Das Kreuz auf sich nehmen, diese Übungen zu machen. Ich bewundere zum Beispiel meine Mama, seit der Knieoperation sitzt sie jeden Tag am Hometrainer. Das mache ich nie. Ne? Ja, das Kreuz auf sich nehmen, regelmäßig das machen und man profitiert und es ist wieder Lebensqualität da. Und ein falsches Selbstverleugnen wäre, wie es der Scacciato beschreibt, wenn ich die tollen Dinge, die Gott in mich reingelegt hat, nicht? Zum Beispiel Andreas, du bist musikalisch begabt, ja, wenn du jetzt sagen würdest, nein, ich soll demütig sein, ich treffe mich nicht mehr mit den anderen Priestern da, ich mache keine CD mehr.
Nächste Woche kommt eine neue, 27. Oktober.
Das ist richtig verstanden. Deine Gaben nutzen. Mhm. Und nicht die Gaben und die tollen Früchte, die Gott in uns eingelegt hat, verleugnen, sondern diese negativer.
Ja, ich würde gern zum nächsten Punkt.
Okay, na dann nach der Musik, weil der Andreas jetzt von der Musik gesprochen hat. Okay. Ja. Alle Viertelstunde gibt es eine Musik und dann kommt der nächste.
5 Minuten noch.
Samstag nicht ausschlafen, sondern sich auf den Weg zum RM-Priesterkreis zu machen, Zeit aufzustehen vom Schlaf. Das ist auch dankenswert. Danke meinen Mitbrüdern, Pater Andreas Schöff-Berger und lieben Dr. Reinhard Pichler, dass ihr heute wieder beim Priesterkreis Glaubensriesen, Seelenzwerge, die 10 häufigsten Symptome einer ungesunden Spiritualität dabei seid. Lieber Reinhard Pichler, du hast noch eines dieser Symptome ausgewählt, weil es dir vermutlich auch in deiner Praxis öfters, sei es deiner eigenen Lebenspraxis, sei es der Praxis auch, wo du Menschen berätst, begegnet.
Das ist was, was besonders wehtut, eben so wie Jesus uns sagt, ihr seid übertünchte Gräber. Und diese Konflikte, die wir möglicherweise geistlich schönreden, eben übertünchen oder eben dass wir unsere Gebrochenheit, unsere Brüche im Leben, unsere wirklichen massiven Schwächen, unser Versagen, alles das, was uns peinlich ist, dass wir das schön bemänteln und daraus noch was Gutes machen. Das sind zwei ganz wichtige Punkte. Und wie eingangs schon erwähnt, wir sollen schon aufs Gute schauen. Wir sollen unbedingt auch versuchen, die Dinge positiv anzugehen. Das, was gefährlich ist, und ich sage da wirklich gefährlich ist, wenn wir die Dinge abspalten und wenn wir uns versuchen zu retten, indem wir einfach nur auf das schauen, was uns jetzt unsere Haut rettet und nicht mehr auf das Ganze, auf die Wahrheit, auf die Ehrlichkeit und auf das Schwierige, so wie es ist, schauen. Also es geht einfach darum, zu sich selber ehrlich sein, zu dem, was ist, ehrlich sein und zu sagen, ja, lieber Gott, hilf mir da jetzt durch und raus. Und das tut weh. Das ist wirklich ein Leiden, das ist ein Schmerz. Und da habe ich volles Verständnis für jeden, der versucht, das Leid zu umschiffen. Aber, und das sagt das Gazera total richtig, da gibt's kein Umschiffen, da gibt's kein Übertünchen, da gibt's kein Bemänteln, sondern da gibt's nur ein Hinschauen. Alle Konflikte, alle Gebrochenheit, alles Versagen, alle Schwachheit gehört einfach auf den Tisch, gehört angeschaut, gehört in die Beichte, gehört in die Vergebung rein und gehört auf Knien Jesus gebeten, neu zu starten.
Aber zu einem Konflikt gehören immer zumindest zwei auch. Und na gut, man kann auch im Konflikt sein mit sich selbst. Hier spricht er speziell über das Thema Konflikte. Wie gehe ich mit Konflikten in meinem Leben um? Also wenn ich dort, wo ich mit anderen übers Kreuz gekommen bin.
Wenn ich die beiden Punkte hernehme, die du jetzt beide genommen hast, Verdecken bezieht sich sowohl auf die Gebrochenheit und Schwachheit als auch auf die Konflikte. Aber es ist doch ein bisschen verschieden. Man überdeckt Gebrochenheit, Schwachheit, Versagen, Erbärmlichkeit, weil einem das peinlich ist. Keiner will erbärmlich dastehen. Konflikte überdecken ist dann doch wieder ein sehr anderes Thema, weil Konflikte, da muss ich ja nicht schuld dran sein. Ein Konflikt kann auftauchen und das Caceres sagt da, es gibt überall Konflikte, am Arbeitsplatz, in der Ehe, überall in der Pfarre. Aber er sagt, nur wenige von uns, sagt er zumindest, haben in ihrer Herkunftsfamilie erlebt, wie man Konflikte auf gesunde, reife Weise löst. Also ich kenne viele Leute und ich selber bin auch sicher in der Richtung, schmecken tun es mir nicht. Ja? Ich bin keiner, der aufzeigt, sagt, ha, ein Konflikt, her zu mir. Also das Ausweichen, das Harmonisieren, wie man das auch manchmal nennt, das ist was, was uns oft näher liegt. Und sich auf gesunde Weise den Konflikten zu stellen, ich glaube, das ist eine ganz eine große Aufgabe und die sehen wir bei Jesus ganz sicher. Jesus weicht nicht aus.
Der hat sie vielleicht sogar noch provoziert, die Konflikte.
Provoziert hat er sie auch. Aber
er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert.
Ja.
Wobei man das Feuer auf die Erde zu werfen.
Ja, das muss man auch richtig verstehen, weil manche Leute greifen dann zum falschen Schwert. Ne?
Ja, ja. Aber das heißt, ja, er hat Sachen aufgedeckt, genau. Er hat Sachen ins Rollen gebracht. Ja. Weil das ist, für mich ist das, darüber würde ich gerne sprechen, über diesen Punkt, weil das beschäftigt mich einfach. Ja. Ich persönlich bin ja auch ein, wie soll man sagen, temperamentvoller Mensch und mit allen möglichen Kanten und auch sicherlich Ungereimtheiten. Aber wenn so Konflikte auftreten, besonders durch mein eigenes Verhalten vielleicht, leide ich wahnsinnig drunter. Ja? Denke ich mir, wow, was hast du denn da schon wieder gemacht? Also da könnte ich am liebsten im Erdboden verschwinden. Bei uns zu Hause sind Konflikte eher so gelöst worden, dass es Zoff gegeben hat, also dass da viel Schreierei und so weiter gegeben hat. Wie komme ich zu einer Haltung, dass ich auch zum Beispiel diese Angst vor Konflikten eigentlich, die damit verbunden ist, abzulegen und in einem Konflikt etwas Positives zu sehen? Oder wie kann man Konflikte positiv quasi leben, als eine Chance sehen? Ich weiß, das sind alles solche Worthülsen jetzt, aber wie komme ich innerlich in diese, weiß nicht, Reinhard?
Wir kreisen uns ja ein, wie lösen wir Konflikte erfolgreich? Und da gibt es jetzt kein Parade-Patentrezept, sonst hätte die Menschheit schon längst das erfunden. Aber ein Weg ist, und der tut eben immer wieder neu weh, hinzuschauen, ja, warum ist mir der Konflikt trotzdem so unangenehm? Warum sehe ich das anders? Weil Konflikt heißt ja, ich sehe es anders als meine Frau. Und deshalb fangen wir an zum Diskutieren. Und die bleibt dabei und sagt, na, sie sieht es weiterhin anders. Und ich sage, na, ich sehe es weiterhin anders. Und dann gibt es eben kein Zusammengehen. Und jetzt muss man halt lösen, wie lösen wir erfolgreich? Es ist nicht immer Eier-Popeia. Es ist nicht immer, dass der eine nachgibt und der andere dann verärgert schweigt. Sondern es ist jeweils hinzuschauen, einmal wird so sein, dass man es anspricht. Einmal wird so sein, dass man mal schweigt, um es zu beruhigen. Einmal wird so sein, dass man ins Gebet geht und einmal prüft, ja, wo ist denn mein Anteil am Konflikt? Ja? Und erst dann wieder reingeht ins Gespräch. Ja? Also ich muss nicht immer sofort sagen, na, jetzt reden wir das aus und wir bleiben jetzt da und erst wenn wir es ausgeredet haben. Also kleine Nebenbemerkung, es gibt so Ehepaare, die haben auf ihren Nachtkästchen Kerzen. Und immer wenn ein Partner was gegen den anderen hat, zündet er auf dem Nachtkästchen des Partners die Kerze an. Und das heißt, der ist hundsmüde, will schlafen gehen und er denkt sich, oh Gott, es brennt die Kerze. Jetzt müssen wir das noch ausreden, weil es darf erst, wenn die Kerze quasi gelöscht wird vom Partner, dann darf man schlafen gehen. Ja? Das kann eine Quälerei sein und das kann sogar brutalst sein. Ja? So kann man Konflikte nicht lösen. Es kann auch sein, dass es eine gute Lösung ist, zu sagen, wir schlafen mal drüber, wir beten mal drüber und gehen dann möglichst unemotional rein. Nein, ja.
Also den richtigen Zeitpunkt finden, glaube ich, das ist sicher was Gutes. Mir ist jetzt ehrlich gesagt eine Bibelstelle eingefallen, die hätte ich bis jetzt nicht so angewendet, aber wenn Jesus sagt, Wenn du vor Gericht musst, dann überleg dir nicht, was du dort sagst. Geh einfach hin, der Heilige Geist wird dir Worte eingeben, die passen einfach. Und vielleicht ist das auch ein Tipp unter mehreren. Ich bin so ein Typ, ja, ich hätte gern vorher alles durchanalysiert haben und mit einem perfekten Konzept dorthin gehen und so quasi die Lösung schon haben. Und ich glaube, dass Jesus da sagen will, geh einfach hinein in eine Diskussion. Unlängst hat uns jemand wieder darauf hingewiesen, dass der Papst Paul VI. Einer der wichtigsten Dinge, die er geschrieben hat, in einer Enzyklika war Dialog. Das hat er schon in den 70er Jahren in Ecclesiam Suam, Andreas ist das, ja, wie wichtig der Dialog ist. Das war damals etwas ungewöhnlich. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, wenn ich und ein zweiter Mensch, wenn wir uns erlauben können, pass auf, wir setzen uns jetzt zusammen, wir reden drüber, ich habe nicht in meinen Schubladen schon alle Lösungen oder womöglich eine Waffe, die da eine Druck, sondern ich glaube dran, wenn wir zwar uns zusammensetzen, dann gibt es eine Win-Win-Situation, eine Win-Win-Lösung. Also der Glaube daran, wenn ich eintrete mit meinen Anteilen und du mit deinen, dann werden wir was Gescheites rausfinden. Ich kann das rein menschlich formulieren, ich kann auch sagen, die Vorsehung wird uns da hinführen, aber ich glaube einfach, dass es stimmt. Wenn ich daran glaube, dass in dir der Wunsch nach dem Guten ist und du glaubst, dass er in mir ist, dann können wir uns eine schwierige Situation miteinander anschauen.
Und wie übertünche ich das jetzt, um dann noch einmal auf die Schwachstelle hinzuweisen? Wenn ich sage, na, das wird schon werden, Andreas, und wir werden uns da schon einigen und jetzt beten wir Vater unser und dann haben wir uns eh wieder lieb. Ja? Und in Wirklichkeit sprechen wir nicht an, dass wir, keine Ahnung, das und das einfach jetzt da anders sehen und das müssen wir jetzt klären, weil sonst da kommen wir nicht zusammen. Also ansprechen, ehrlich, wie du sagst, eben nicht sich vorher genau zu überlegen, alles, wie mach's ich super, sondern aus der Situation heraus dann, es ist auch von Typ zu Typ unterschiedlich, aber dann ehrlich sagen, so und so ist es für mich. Mhm. Nicht du bist, wieder Ich-Botschaften, nicht du bist, sondern ich empfinde so. Und so kommt man dann näher, dass wir nicht übertünchen müssen.
Ich finde es trotzdem sehr komplex, weil jeder von uns anders geprägt ist, eben von seiner Herkunftsfamilie. Ja, ich weiß nicht, wie man in den Familien, in euren Familien Konflikte gelöst hat, wie man damit umgegangen ist. Von daher habe ich persönlich immer eine gewisse Scheu. Selbst wenn ich Sachen gut ausspreche, natürlich bin ich froh, wenn ich Sachen gut ausgesprochen habe. Oft sind die Beziehungen dadurch noch tiefer als vorher, sagt man ja auch. Trotzdem muss ich echt sagen, also dem Thema Konflikt an sich etwas Positives abzugewinnen, überhaupt einen positiven Zugang dazu zu bekommen, das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, hat schon viel für mich mit Aufarbeiten von Vergangenheit, von Familie, von Vater-Mutter-Beziehung und so weiter zu tun, die ja übrigens auch wichtig ist hier in einem dieser Punkte als Symptom Nummer 4, die Auswirkung der Vergangenheit auf das Heute.
Aber wenn man zum Beispiel jetzt davon ausgeht, dass Konflikt ja nicht unbedingt nur dann auftaucht, wenn du was schlecht gemacht hast oder ich, sondern ein Konflikt kann ja auftauchen, weil eine Lebenssituation auf einmal schwierig ist.
Wir haben kein Geld mehr.
Ja, es kann sein, dass keiner schuld dran ist. Nicht? Oder das Kind kommt heim und sagt, Mama, ich bin gemobbt worden. Die schließen mich aus. Nicht? Da können wir nichts dafür. Nicht? Und jetzt eine Lösung für den Konflikt finden. Ich glaube, das ist das, wenn du, Andreas, sagst, zum Konflikten prinzipiell eine positive Beziehung bekommen. Sie nicht als lebenstötend sehen, sondern als eine Chance, dass wir jetzt anhand dieser Spannungssituation ja, uns beim Fenster auch rauslehnen, einmal mehr als vorher, und eine ganz neue Lösung vielleicht entdecken.
Ja, und vielleicht auch Frage, wie geht es mir emotional in Konflikten? Also wie kann ich entspannter und vertrauensvoller auch in Auseinandersetzungen stehen, zu wissen, eigentlich kann hier etwas ganz gut, oder ich vertraue darauf, dass hier etwas sehr Gutes geschieht und dass wir nachher auch wenn Dinge von außen kommen, ja, sag mal für ein Ehepaar, denke ich mir, boah, wir sind jetzt irgendwie unter Stress, da können ja vielleicht anhand dieses Konfliktes viele neue Konflikte entstehen, ne? Also wie geht man darin miteinander um, Reinhard?
Ich möchte noch gern zum Andreas sagen, also wenn ich jetzt gemobbt wäre, also ein Dritter mobbt mich oder mobbt unsere Familie oder wir haben kein Geld mehr, dieses Beispiel, in beiden Sachen muss ich sagen, da hilft es jetzt vielleicht schon auch, dass ich jetzt bete, bitte sorge für uns, heiliger Josef, dass wir genug Geld haben und segne die anderen Schulkinder, dass sie nicht unseren Sohn jetzt mobben, ja, und trotzdem muss ich sagen, wie komme ich wieder zu Geld, wie verdiene ich was, wie können wir mehr einsparen und so weiter. Ich muss einfach dem Konflikt ganz nüchtern jetzt ehrlich in die Augen schauen. Und unserem Sohn muss man sagen, ja schau, das und das würde ich dir empfehlen, stänker nicht zurück oder was auch immer. Also ganz konkrete Handlungsanweisungen, damit er sagt, aha, da kriege ich wieder Selbstbewusstsein, da kriege ich wieder Stärke, da kriege ich wieder Vertrauen. Aber wenn ich jetzt nur übertünche und sage, bet mal drum und ich gehe nicht zum Thema, ne, dann komme ich nicht weiter.
Gut. Das ist die berühmte Stelle um ungefähr 9:45 oder 9:50, wo wir Sie, liebe Hörer, Familie, Hörerinnen und Hörer von Radio Maria einladen, sich also hineinzuknüpfen in dieses Gespräch heute in der Sendung Radio Maria Priesterkreis, Glaubensriesen, Seelenzwerge. Es geht um die 10 häufigsten Symptome oder um häufige Symptome einer ungesunden Spiritualität. Das, was wir jetzt schon ansprechen durften, vielleicht haben Sie das Buch selbst vorliegen, möchten sich zu dem einen oder anderen äußern. Gedanken sind Ihnen dazu gekommen. Jetzt ist Zeit, auch dass Sie sich hineinknüpfen, nicht nur durch das Hören, sondern auch durch das Mitsprechen. 01 710 60 16. Außerhalb Österreichs wählen Sie bitte die 0043 1 710 60 16. Steigen wir gemeinsam hinein in diese Sendung, in diese Arbeit. Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Beiträge. Ja, 3 Anruferinnen in der Leitung, möchte auch wieder die Herren der Schöpfung, also die Männer, ermutigen, auch anzurufen und mitzusprechen. Frau Hilde ruft aus dem Zug an, Sie wollen was zum Thema Meinungsverschiedenheit, ich glaube, mit Ihrer Mutter sagen. Grüß Gott.
Ganz richtig, grüß Gott. Ich möchte mich erstmal für den Vortrag bedanken. Es war so viel Positives drin, wo ich auch noch daraus lernen kann. Und es ist auch Folgendes, meine Mutter ist doch einige Jahre älter, ich bin zu ihr gezogen, weil der Vater nicht mehr lebt. Und obwohl wir manchmal Meinungsverschiedenheiten haben, Generationsmeinungsverschiedenheiten, schafft es mit ihrer Liebe im Glauben, dass ich dann immer wieder von ihr lernen kann. Ich denke mal, obwohl sie es gut meint mit mir und ich sie unabsichtlich verletze, muss ich sagen, schafft es dann im Gebet, sie geht dann zu Gott und
das ist der Zug.
Das ist der Zug. Hören wir uns noch, Frau Hilde? Hallo? Nur mehr rauschen. Bitte, wollen. Jetzt ist sie ganz weg. Bitte, möchtet ihr...
Also was ich rausgehört habe, ist, dass es einen Konfliktstoff gibt und dass die Mutter offensichtlich durch ihr Glaubensleben es immer wieder schafft, eine friedliche Beziehung dann herbeizuführen. Das habe ich jetzt rausgehört.
Ja, gut, der Glaube kann immer natürlich ganz wesentlich beitragen zum Frieden, ja. Aber er kann auch, und das müssen wir einfach darauf hinschauen, er kann auch Frieden verhindern.
Das ist ja ein bisschen unser Thema. Also wie können wir im Glauben stark werden und zugleich emotional reifen und nicht. Ja. Dürfen wir die Marie aus dem Tullner Feld, sie möchte einfach auch aus ihrer persönlichen Lebenserfahrung hier etwas zu diesem Zusammenhang sagen.
Grüß Gott. Ein herzliches Grüß Gott, möchte ich sagen, und auch ein Danke aussprechen. Und also diese Stunde mit euch ist immer ein Highlight für mich, also wo ich daneben was tue und mache und so. Und dann denke ich mir, ja, also für mich ist es so stark, dass mich Gott wirklich durch alle meine Bedrängnisse immer wieder geführt hat, immer wieder gesagt hat, Maria, du bist so zuständig, du machst dort und so. Und so bin ich ständig tätig in Musizieren bei alten Menschen in den Heimen, wo wir uns gegenseitig beschenken. Es ist ganz einfach schön. Gott hat uns das Talent gegeben, was für uns passt. Also ich bin eher so ein rhythmisches Ding, aber ja. Und Messner darf ich sein und ich bin jeden Tag mit Gott, mit Jesus und Maria so stark verbunden, dass ich sage, die geben mir die Kraft durch alles, was ich durchgehen sollte. Aber ich gehe durch nichts durch, weil ich fühle mich getragen und das ist für mich so schön. Es gibt nichts Schöneres und ich hoffe, dass ich das noch viele Jahre machen kann.
Danke.
Alles Gute noch.
Danke vielmals für den Anruf. Und Sie haben ein wichtiges Wort gesagt, Sie gehen durch nichts durch, Sie werden getragen. Wenn Sie mal oder wenn wir Menschen mal erleben, dass wir doch mal durch was durchgehen müssen, weil es schwer wird, dann geht es immer wieder darum, wie Sie eben richtig sagen, dass wir uns ganz auf Gott verlassen, aber trotzdem auch noch selber gehen und nicht warten, dass wir durchgezogen werden. Frei nach dem Spruch, handle so, als ob alles von dir selbst abhängen würde und vertraue so, als ob alles von Gott abhängen würde.
Manuela aus Kärnten.
Ja, alles Gott. Ich habe da öfter mit einer Person Streitigkeiten gehabt. Ich sage jetzt nicht mit wem. Ist aber ein Mann, eine männliche Person. Und ich habe dann, wenn irgendwas war, habe ich versucht, mit ihm zu reden oder ihm einen Brief zu schreiben und mir zu erklären. Ich bin so ein Typ, ich will es gerne erklären, warum ich diese Meinung habe und so. Und dass ich nicht mit bös meine, also jetzt mit ihn jetzt nicht kritisieren will in dem Sinn, sondern einfach meine Meinung sagen oder so. Oder fragt, warum er so und so eine Meinung hat. Da ist aber von seiner Seite eigentlich nie so eine Erklärung gekommen oder Gespräch war auch nie möglich. Aber ich komme eigentlich aus einer Familie, wo wir, wenn wir Konflikte hatten, dann eigentlich auch nicht so darüber geredet hätten. Wenn ich als Kind meinen Bruder gestritten habe, dann jeder in ein Zimmer und Schluss und nicht mehr das Thema nicht mehr angesprochen. Ich habe aber dann später durch, weil ich näher zu Gott gekommen bin und mehr gebetet habe, auch mit meiner Mutter mehr gebetet habe, da haben wir dann darüber auch reden können, über verschiedenste Themen. Das habe ich jetzt so quasi so intus. Und jetzt war das für mich ein sehr großes Problem, dass ich dann jetzt das Problem ansprechen will und da blockt der Arme völlig ab und so. Und dann habe ich halt dann einfach Gott gebeten, er soll mir helfen, da zu verzeihen und einfach das zu schlucken und anzunehmen. Ja, aber ich wollte nur sagen, also sehr einfach ist das nicht, wenn der andere da nicht darüber überhaupt nicht reden will, abblockt und ausweicht.
Ist ja eine Frage in vielen Beziehungen.
Auch. Also wann ist es möglich zu sprechen? Also mir fällt da ein Beispiel ein, das der Professor Ivancic gern gesagt hat, anhand der Bibelstelle, wenn du im Tempel bist und ein Opfer bringen willst, dann fällt da ein, zuerst sitzt einer, der hat was gegen dich, geh zuerst zuerst und regel das und dann komm wieder. Und der Ivancic sagt, wenn ich das jetzt leiblich machen würde, heimgehen, den anreden kann, sei das, der sagt, was denn hörst, oder dass der vielleicht gar nicht einsteigen kann aufs Gespräch. Und der Ivancic hat dann eben gesagt, es kann sein, dass man Dinge im Geiste machen soll. dass ich einfach innerlich dem verzeihe. Und wann, wenn dann die Situation reif ist fürs Gespräch, dann kann man auch direkt sprechen. Und das hat ja die Dame auch gerade gesagt. Wenn man betet, kann es dann manchmal sein, dass man auf einmal eine Situation geschenkt bekommt, wo Reden auch möglich ist.
Worauf ich gerne Bezug nehmen möchte, ist eben die Kommunikationsverweigerung, dass jemand anderer sagt, na, ich rede mit dir nicht, ich will mit dir nicht reden, ich traue mich nicht in den Konflikt gehen. Ebenso wie der Pater Andreas jetzt gerade gesagt hat, man kann wirklich dann auch nichts erzwingen, ich kann halt eben nicht schütteln, bis er anfängt zu reden, bis er ehrlich wird. Also das heißt, ja, das ist auch wieder ein Leiden, das ich einfach aushalten muss. Oder wo ich sagen muss, gut, wenn du mit mir reden willst, dann nehme ich an, willst du mit mir nichts mehr zu tun haben. Das ist vielleicht auch ein nonverbales Ausdrücken von, ich halte den Konflikt mit dir nicht aus, ich kann den nicht lösen mit dir, ich kann nur fliehen. Das ist jetzt kein reifer Prozess, ja. Wir sind ja bei der emotionalen Gesundheit, das ist nicht emotional gesund, aber das bewegen wir immer wieder, dass wir Menschen haben, die eben emotional noch nicht so gesund sind und nicht so reif sind. Ja, das müssen wir eben entweder aushalten, für uns Lösungen finden, aber nicht warten oder nicht den anderen zwingen und ihn quasi prügeln, dass er jetzt da endlich emotional reif wird. Das ist sein Prozess. Wir können ihm nur anbieten, dass er emotional reifen kann, auch gerade Seelsorger, Priester, geistliche Begleiter, Therapeuten, ja, die können helfen, dass man emotional reift, auch im geistlichen Sinn. Aber tun muss es der Einzelne selber.
Gut. Okay, ja, danke schön.
War das eine Hilfe?
Ja, das war schon ein Tipp einmal, ja.
Gut. Und wahrscheinlich muss man muss wahrscheinlich auch dauernd unterscheiden, was ist bei wem möglich. Nicht, wenn man mehrere Kinder hat, sagen wir Eltern oft, beim Buben und beim Maul ist das ganz verschieden, wie man das anpacken muss. Aber in der Seelsorge ist es ja auch so, ich kann zwei Menschen vor mir haben, die genau das gleiche Problem schildern und was ich dann mache damit, was ich dem empfehle, kann so verschieden sein. So wie ein Arzt einmal gesagt hat, er ist durch eine Abteilung gegangen mit lauter Magenkranken und ist draufgekommen, 30 Leute haben eine verschiedene Therapie. Und so müssen wir dauernd schauen, nicht wie. Was empfehle ich dem, was empfehle ich dem? Oder wenn ich Jesus auf die Finger schaue, wie hat Jesus verschiedenste Konflikte angegangen? Das war sehr verschieden.
Auch die Rosa aus Niederösterreich möchte sich dazu melden. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich spreche Rosa, Rosa aus Niederösterreich. Wir haben das Problem in der Familie. Mein Mann will überhaupt nichts aussprechen. Wir haben das Problem schon länger. Und wenn ich sage, sitzen wir uns zusammen, sprechen wir über das. Er will nicht, ihm geht schon so schlecht. Er zermürbt ihn, aber er ist nicht kommunikativ und alle sagen, los und geh. Und in mir arbeitet das so viel, ich weiß gar nicht mehr, was tun sie, dann bete ich wieder, dann ist es wieder besser. Und gestern haben wir das Problem gehabt, ich habe so viele Kartoffeln im Garten gehabt und habe gesagt, wir kommen für ein bisschen jener leicht aus, dann Kaffee mal. Kommt eine Kartoffel mal, mein Mann sagt, der erste Erzimmer ist da. Ich kaufe mir das Bolz. Nein, er muss erst, geht aus und kauft dann, sagt Erdäpfel. Jetzt stehen die Erdäpfel nochmal noch. Ich weiß nicht, tu das Fleiß oder kapier das wirklich nicht? Ich weiß nicht mehr, wie man es mit so einem Menschen umgeht. Also, er geht nirgends hin. Was soll man da tun?
Reinhard Pichler, bitte.
Also, er tut es nicht zu Fleiß und es stimmt auch nicht, dass er es nicht wirklich kapiert, sondern er ist einfach in seiner Wahrnehmung. Und er hat Angst, dass er nicht genug Kartoffeln hat. Und er glaubt ihnen nicht, dass sie sagen, wir kommen eh bis in Jänner aus. Das heißt, es geht einfach darum, ihn anzunehmen, so wie er ist, und die Kartoffeln halten ja im Jänner, macht ja nichts, esst ein bisschen mehr Kartoffeln, aber er braucht auch ein bisschen Bestätigung, Unterstützung, wenn er immer nur Kritik kriegt, wenn sie ihn immer nur quasi ganz hart wegen jeder Kleinigkeit kritisieren, dann wird er auch immer unsicherer und, weil sie am Anfang gesagt haben, er redet nicht mehr und alle sagen, lass ihm gehen. Er ist an seinem Limit. Also ihm geht es schlechter als ihnen und er schafft es nicht mehr. Deshalb muss man auch ein bisschen gütig zu ihm sein und sagen, ja, du darfst den Sack Kartoffeln kaufen, der bringt uns finanziell nicht um und er hält eh bis im Jänner.
Ja, nein, es ist auch, er hat sich dort an Frauen gewendet, die war, weil da haben wir drin gehabt, nichts. Und da habe ich jetzt zu den Frauen erfahren, weil nur war ich die Base. Und die Frauen haben jetzt gesagt, das ist eigentlich ganz anders, was er erzählt hat, was ich sage. Ne?
Er hat eine andere Wahrnehmung, ja? Das ist
ja ganz anders, ja. Und alle war ich sehr mal die Böse und die sehen aber jetzt, was er tut und er rennt aber schon vor sich selber davon. Wie soll man so einen Menschen, wir haben jetzt übergeben und die Situation ist, er hilft den Schwiegersohn nicht, er rennt so überall davon und aber anderen Leuten hilft er, da fährt er fort und da tut er und weiß ich nicht, was in, wie soll man so einen Menschen behandeln? Kinder sagen auch schon, das ist ein Wahnsinn, wenn es
ja, also das Ich mache viele Hofübergaben immer wieder, komme ich auch auf den Hof hin und berate auch die Alt- und die Jungbauern dort. Und man muss schon sagen, das ist ziemlich sicher einfach etwas, wo man von außen Unterstützung braucht. Ja. Ich habe doch eine klare Vorstellung, aber das ist dann gescheiter, wenn wir das extra in einem Gespräch und nicht übers Radio machen. Aber es gibt Hilfen und es gibt auch von der Bauernkammer Hilfen, so Mediationen. Und wichtig ist, dass sie wissen, er ist komplett überfordert, er ist komplett am Limit und es hilft nichts, wenn man sagt, jetzt reißt jetzt zusammen und tu was. Dadurch wird es leider nicht besser. Ja?
Ja. Ja. Nein, die Übergabe hat eh funktioniert, das ist jetzt. Aber dass er ein bisschen was zusammenrammt oder er wird schon so schlampert und so.
Ja, er wird einfach auch alt, ja.
Ja, aber ich befürchte auf dem nicht, dass er irgendwo mal einen Blödsinn macht. Das ist was mehr
ist aber die Gefahr. Und,
was wird man da tun mit ihm?
Also, ich muss jetzt an etwas denken, was wir im Vorjahr also stärker angeschaut haben, wie das Jahr der Barmherzigkeit war, haben wir im Radio die Werke der Barmherzigkeit behandelt. Und da gibt es ja die sieben Geistlichen. Und das sind zwei, die sehr konträr sich anhören. Das eine Werk der Barmherzigkeit heißt, jemand anderen korrigieren, wenn er falsch liegt, egal ob aus Irrtum oder aus Sünde. Und ein Werk der Barmherzigkeit heißt, ertragen, auch wenn es lästig ist. Ja. Und das ist, glaube ich, eine große Kunst, wo kann man was sagen und wo ist so, wie der Reinhard gerade gesagt hat, jemand anderes so am Limit, dass der das jetzt nicht aufnehmen kann, wo ist es jetzt wieder richtiger, dass man das erträgt, zumindest eine Zeit lang.
Ja.
Also ich glaube, das ist eine große Kunst.
Ja, ich bete eh sehr viel, indem ich spüre so oft, dass es mal besser geht und dass ich es ertragen kann. Aber ich sage auch die Leute schon, was ist mit dem Mann los? Der verändert sich so, der wird ganz anders. Er weicht überall aus, aber ihm geht es trotzdem noch schlechter.
Ja, ja.
Also er ist sicher überfordert und es ist sicher gut, mal mit ihm zum Neurologen zu gehen. Ja?
Er geht nirgends hin. Er weiß eh, was er tut.
Ja, aber dann kann man nur zuschauen, weil solange er nicht freiwillig geht, ich kann ihn nicht fesseln und zum Arzt ziehen. Das geht nicht. Ja? Wenn es einmal nicht mehr geht, ist es dann eh so, dann muss er eh zum Arzt. Unfreiwillig, weil ihn die Rettung abholt. Aber ich verstehe, dass es für Sie ein großes Leiden ist, aber Sie können da jetzt dann nicht mit Gewalt, sage ich mal, ihn zu irgendwas zwingen. Das geht leider nicht. Ja. Am besten ist, man lässt ihn und man sagt ihm, ja, passt, die Kartoffeln können wir eh brauchen und fertig. Mhm. Ja. Weil es bringt nichts. Da gibt es nur wieder mehr Streit. Ja.
Also doch auch mit viel, viel Liebe und Verständnis umgeben. Ja. Anscheinend eine Umbruchssituation, die halt einfach auch wie eine Wachstumskrise auch sehr viel Aufmerksamkeit und wohl auch Zeit braucht.
Mhm. Und ein Punkt, der mir noch einfällt, ist, vielleicht neigt man als Christ manchmal zu sehr zu meinen, ich bin für einen anderen verantwortlich. Es gibt aber Grenzen, wo ich sagen muss, ich bin ich und du bist du. Ich habe versucht, dazu helfen, wenn es nicht geht, dann darf ich zurückkehren zu mir und sagen, ich habe mein Bestes versucht, mehr geht nicht. Ich darf auch im Frieden leben, wenn ich neben mir jemanden habe, dem es schlecht geht. Ich weiß, das geht einem oft schlecht, wenn man sich dem anderen geht schlecht, aber auch das darf man manchmal akzeptieren und aushalten.
Ist recht. Okay, danke.
Ja, war jetzt viel drin, Frau Rosa, in Ihrem Anruf und sicher sehr viele auch verschiedene Situationen, die Sie zur Sprache gebracht haben, die auch andere Menschen begleiten. Ja. Also Gottes Segen für Sie und Ihren Garten und Haus und Hof. Wiederhören. Auf Wiederhören. Danke. Jetzt ist die Monika aus Oberösterreich. Sind Sie noch da?
Ja, ja.
Grüß Gott.
Ja, ja.
Ja, 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 ja. Grüß Sie. Also, Sie sind dran.
Sie ist da. Gerade in dem Haus, in dem ich momentan weile, ist mir als Kind schon eingebläut worden, Friede um jeden Preis. Und zwar immer zurückstecken, immer lieber nichts sagen. Es ist auch hier so gelebt worden unter meiner Verwandtschaft. Und ich habe als Kind schon, also auch für mein späteres Leben, nie können Konflikte ansprechen. Es hat mir dann einfach den Hals zugeschnürt und ich konnte kein Wort mehr herausbringen. Das war auch ein Riesenpunkt in meiner Ehe und hat sicher viel von dem Unglück, was da war, ist aus dem resultiert. Ein Punkt ist jetzt dann noch, dass ich immer noch hader mit den Ergebnissen. Und zwar die, die sich drüber hinweggesetzt haben, über dieses Frieden um jeden Preis, die haben es zu was gebracht. Die haben Besitz angehäuft, haben Wissen angehäuft, sind bekannt, beliebt und so weiter. Die anderen sind untergegangen. Und das ist ein ewig schwelender Groll, den ich einfach nicht abbringe. Auch mit langen Psychotherapien und ja, Schmarrn.
Reinhard Pichler, hier geht es ja auch ein Stück um Herkunftsfamilie, wie war das früher zu Hause?
Genau. Ja, also es geht, wenn ich sagen, viele Therapieschmoren und so, es geht um viele Annahmen ihrer Herkunft, ja, und ihrer Geschichte. Ja. Es geht um die Selbstannahme, ja. Das bleibt ihnen nicht erspart. Und wenn sie in allen Therapien und bei allen geistlichen Gesprächen immer wieder ausgehen und sagen, ich nehme aber meine Vergangenheit so, wie sie ist, nicht an. Ich bin nach wie vor böse auf Gott, dass er mich so schlecht geführt hat und mich in so eine schlechte Familie, die Eier pro Beier gemacht hat, hineingesteckt hat. Dann bleiben sie immer, kreisen sie sich um sich und dann ist genau das, was heute das Thema eben ist. Ja? Es geht darum, leider oder Gott sei Dank, ja, dass wir reifen dürfen und sagen, auch wenn ich, sagen wir, behindert auf die Welt komme, ja, so schwer es ist, ich muss irgendwann meine Behinderung annehmen. Es hilft nichts, sonst wäre ich immer verzweifelt, unzufrieden und auf alle anderen böse und neidig sein.
Das ist der Prozess. Immer, aber oft
halt. Ja. Aber vielleicht ist das so, wenn wir jetzt da in dieser Sendung zu sprechen kommen, Konflikte bewusst ansprechen, ja, natürlich ist das toll, wenn das geht, aber wenn man in irgendeiner Hinsicht behindert ist, nicht nur körperlich kann man behindert sein, man kann ja auch seelisch behindert sein, es ist auch okay, dass ich zu manchen Ja sage, dass ich das halt einfach nicht schaffe. Und
begrenzt,
nicht.
Das war ja ein Punkt in diesen
genau. Menschen, mit Grenzen genau. Leben. Ja.
Wie genau. Heißt dieser Punkt?
Hier in dem ohne Grenzen leben.
Ja. Man, in diesem Kapitel über ohne Grenzen leben wird unter anderem gesagt, dass Jesus, der ja an sich Gottes Sohn ist, aber als Mensch halt auch Begrenzung erlebt hat, der ist dazu gestanden. Der hat gesagt, ich bin miert, ich kann nicht mehr. Er ist manchmal mitten durch die Menge weggerannt, glaube ich, kann man sagen. Ja? Mhm. Und wenn unlängst das Evangelium war, wo er eingeschlafen ist am Boot und alle sind flippen aus vor lauter Angst, wie kannst du schlafen? Ja? Also Jesus hat seine Begrenzung akzeptiert. Ja? Und wir dürfen auch sagen, mehr kann ich jetzt nicht. Und vielleicht die ganz schlimmen Begrenzungen von Jesus, wo die Leute sagen, das gibt es ja nicht, wie er da zu dieser Frau aus dem Ausland, die ignoriert er einfach. Und wie die dann kommt, dann sagt er, nein, ich bin nicht zuständig für Ausländer, sagt er auf gut Deutsch, nicht? Und wie die Frau dann aber sagt, ja, aber weißt du, die Bröseln vom Tisch kriegen die Hunde sehr wohl, ja? Und sagt Jesus, boah, stark, sowas habe ich noch nie gehört, nicht? Einer, der sich nicht abbringen lässt. Aber Jesus hat zunächst seine Grenze eingesehen.
Und die Grenze war, dass er das zum Volk Israel,
genau.
Um das auch gut zu erklären, dass man dich nicht missversteht hier.
Ja, bitte, Andreas.
Auf Radio Maria. Fast schon gut. Also ja, es soll jetzt keine Ausländerfeindlichkeit hier mitschwingen, aber einfach die Begrenzung seiner Sendung und dann überzeugt ihn diese Frau.
Ja, also Jesus hat zunächst gesagt, ich bin nur für die verlorenen Schafe des Hauses Israel gesandt und mehr Bock im Moment nicht.
Gut. Mhm. Danke, wir haben noch einige Hörer in der Leitung. Danke, Frau Monika aus Oberösterreich, jetzt die Ilse aus Wien. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich finde es toll heute auch, dass ein toller Psychologe dabei ist. Ja, also Herr Dr. Pichler. Ich wollte sagen, als Kind habe ich keinerlei Vorbild gehabt, wie man Konflikte löst. Es wurde eigentlich, und es wurden immer die anderen als Vorbild hingestellt, obwohl sie oft auch schulisch viel mehr versagt haben als ich selbst und so. Und ich wurde immer hinuntergedrückt. Also du kannst nichts, das wirst nie können, lass es stehen und so weiter. Also da konnte ich kein Vorbild finden. Jetzt habe ich halt im Lauf dann meines Erwachsenwerdens selber rein von der Vernunft her versucht, wie gehe ich gescheit um damit?
Gratuliere, das ist der richtige Weg.
Und da habe ich mir Folgendes zurechtgelegt. Bevor ich mit jemandem beginne, über eine Auseinandersetzung zu sprechen, sage ich ihm, und zwar mit aufrichtigem Herzen, was ich an ihm wertschätze. Also es ist keine Schmeichelei, sondern es gibt ja viele Dinge, die mir an einem anderen Menschen gefallen. Und damit, also das spreche ich ja mal an, bevor ich den Konflikt anspreche.
Sehr gut, das ist der richtige Weg.
Und dann beginne ich also. Und das versuche ich so sachlich wie möglich. Also ich versuche es auf die Sachebene zu heben. Und wenn ich Aggression aufsteigen spüre, wenn ich spüre, der andere greift nicht, also geht darüber hinaus über das Thema und greift mich persönlich an. Also da muss ich ehrlich sagen, da sage ich ein kurzes Stoßgebet und ich sage, vielleicht könnten wir einen Perspektivenwechsel vornehmen und schauen wir es uns einmal aus anderer Seite, aus anderer Sicht an. Und bleiben wir bitte beim Sachlichen. Damit habe ich recht gute Erfahrungen gemacht. Aber das Wesentliche, was mir wirklich hilft bei Konflikten, ist, dass ich Jesus vor Augen habe beim letzten Abendmahl, wie er sagt, wie sehr habe ich mich gesehnt, dieses Mahl mit euch zu essen. Und wie dankbar quasi. Seine Sehnsucht spricht er aus, obwohl er weiß, neben ihm sitzt der Verräter, neben ihm sitzen Leute, ja, die spekulieren, was für Minister.
Liebe Ilse, super, wir müssen uns ein bisschen raffen, weil die Zeit zu Ende geht. Ich habe noch drei Anrufer in der Leitung. Ja. Vielleicht können wir es zusammenfassen jetzt. Oder auch.
Ja, ich kann nur sagen, wunderbar. Man merkt, Sie haben sich damit viel beschäftigt und das ist der richtige Weg. Danke für den Beitrag.
Und am Schluss nochmal der Blick auf Jesus, wie Jesus, what would Jesus do?
Genau, diese kurze Frage, dieses Armband www.jd.
Was würde Jesus tun? Martina aus der Nähe von Hannover, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich höre wieder auch ganz begeistert zu und ich habe mir das Buch ebenfalls besorgt von dem Peter Scacero. Habe da auch eine Menge draus gelernt, zusätzlich noch zu dem, was ich für mich schon so rausgefunden habe. Das habe ich da bestätigt gesehen. Ich will mich jetzt auch kurz fassen. Mir hilft es, also wenn ich da jemand habe, der so beratungsresistent ist, sage ich das mal, so weltlich gesehen, bevor ich mich immer weiter aufreibe. Und ich meine, man braucht ja auch ein Gegenüber, das irgendwo gewillt ist, drauf einzusteigen und auch mal ehrlich zu sich selber zu sein und zu gucken. Also ich habe jetzt eine Hilfe darin gefunden, dass ich diese Person Gott übergebe. Ich habe alles Mögliche so für mich versucht. Gesungen, geschrieben, geschrien, weiß ich nicht, alle Kommunikationsmöglichkeiten durch. Und ich habe jetzt wirklich Frieden damit gefunden, wenn ich sage, ich habe es jetzt alles versucht und ich übergebe die Person dir und ich vertraue darauf, dass du arbeitest für mich. Bitte tu das. Danke.
Genau, selber tun, was man kann und dem lieben Gott überlassen,
Gott,
wo man nicht weiter kann.
Gott. Ja, genau. Ja, und genau, damit habe ich wirklich einen Frieden und das funktioniert.
Gut, das wäre jetzt die Klammer zwischen emotional reif und spirituell gescheit. Ja.
Martina, schön, dass wir verbunden sind. Danke für den Anruf nach Deutschland. Was mir ein bisschen auffällt, jetzt unsere Sendung hat sich in diese Richtung entwickelt, natürlich Konfliktlösung gehören immer andere dazu, ist natürlich, eigentlich geht es bei dem Buch sehr stark um mich selbst. Ja? Also wo liegt bei mir der Hund begraben? Ja? Wo sind meine Schatten? Wie bin ich im Konflikt mit mir selbst in den Dingen, die es in meinem Leben aufzuarbeiten gibt? Vielleicht hat die Elisabeth aus Kärnten etwas dazu zu sagen.
Elisabeth, hallo?
Die hat vorher schon schlechten Empfang gehabt, jetzt hat der Empfang sich ganz aufgelöst. Also ich lade nochmal ein. Wir würden uns auch freuen, natürlich, wenn auch ein Mann anruft oder wenn auch Männer sich hier zu Wort melden. Das Schweigen der Männer, auch in den Ehen und in den Familien. Ist das ein Thema, Herr Doktor?
Ja, natürlich. Also oft ist es so, dass die Männer einfach weniger gefühlsorientiert sind, weil sie es auch nicht gelernt haben von ihrer Herkunftsfamilie her und daher auch nicht so sich sicher fühlen, über Gefühle zu sprechen. Deshalb rufen auch Männer seltener an, weil sie sich denken, das ist nicht mein Thema. Und das ist auch wirklich eine Einladung, sich darin auch zu üben, da auch mehr auf sich zu hören, um zu merken, ja, das ist ja wohl für den Mann natürlich auch ein Thema. Und ein zweiter Punkt, das wäre eben dieser Punkt 5, wenn ich so das Säkulare vom Heiligen trenne, so nach dem Motto, Gott ist nur Privatsache, das ist ganz was Intimes, was ja auch wirklich was Intimes ist, aber das teile ich mit niemand. Und das Weltliche ist das Weltliche und da soll aber gefälligst Gott draußen bleiben. Das ist so wie eben jetzt für Ehepaare, wenn dann der Geschlechtsakt vollzogen werden soll, alles finster gemacht wird, man nicht reden darf und das Ganze was fast Verbotenes ist auch in der Ehe und das wäre schade, ja. Gott ist überall mit dabei und Gott will einfach auch gerade in die Welt, in der wir leben, in unseren Alltag, will er überall dabei sein. Nicht, weil er neugierig ist und ein Spitzel und ein Spion ist, sondern weil er einfach, wie Pater Andrea schon gesagt hat, eben Gott mit uns ist, der überall dabei sein will.
Die Margarete aus Niederösterreich möchte auch noch was zum Thema Konfliktlösung sagen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte nur ganz kurz etwas sagen, was ich bei der Schwester Luise gelernt habe vor vielen Jahren. Wenn ich zu Gespräche gehe, zum Arzt oder so, wenn es irgendwas gibt, den Schutzengel des anderen anrufen, weil ich glaube, es gibt so viele Konflikte. Und wenn man die geistige Welt auch ein bisschen mit einschließt, ist das immer sehr hilfreich gewesen. Das ist das eine. Und das zweite, ich habe immer verwendet, die Schwester Restituta Kafka war eine sehr resolute Frau. Und bei uns in der Schule, wenn es da Schwierigkeiten gegeben hat mit einer Kollegin oder so, habe ich immer gesagt, Resoluta, greif ein, Ave Maria, löse auf. Und da hat sich auch immer irgendwas bewegt und auf einmal hat sich das irgendwie aufgelöst. Und dann das dritte ist, die Dinge im Raum stehen zu lassen, wenn es verschiedene Meinungen gibt. Man muss ja mit jedem immer gleicher Meinung sein. Einfach im Raum stehen zu lassen. Der hat diese Meinung und der andere hat diese Meinung. Und Schluss. Das wollte ich noch sagen.
Ja, auch was stehen lassen können. Das ist auch ein Stück Reife.
Ja. Genau.
Gut. Danke. Jetzt gibt es noch die Maria aus Baden. Und dann habe ich noch auch die Frage einer Mitarbeiterin, die mir hier über das Elektronische mitgeteilt worden ist. Bitte. Mhm. Maria aus Baden zum Thema auch wiederum Konflikt, dem anderen Zeit geben. Bitte schön.
Grüß Gott, ich möchte Ihnen sagen, also wenn ich ein Problem habe, dass ich aus Unsicherheit nicht weiß, wie reagiert dieser Mensch darauf, dann schicke ich immer voraus, ich habe ein Problem, ich möchte darüber sprechen. Und er hat dann Zeit, sich darauf einzulassen, dass jetzt etwas Unangenehmes kommt. Und das ist das eine. Und das andere ist, man soll unbedingt alles aussprechen. Weil wenn die Menschen verstorben sind, kann man ihnen es nicht mehr direkt sagen. Und das tut dann oft sehr, sehr weh.
Also vielen Dank, ganz kostbar, was Sie da sagen. Beide Punkte ganz kostbar. Direkt aussprechen und vorbereiten Ja, kann ich nur unterstützen. Danke.
Und das stimmt sicher auch, dass Menschen immer wieder bereuen, dass sie zu Lebzeiten die Chance nicht wahrnehmen konnten. Und dann ist er verstorben. Also das ist sicher auch ganz ein wichtiger Punkt, der dann auch unter dem Thema Vergangenheit bewältigen oft vorkommt. Und da ist unser christlicher Glaube wieder eine Hilfe, wenn ich sagen kann, schau, der ist verstorben. Du kannst mit ihm nicht face-to-face reden, aber im Geiste kann man sehr wohl was noch loswerden.
Jetzt habe ich hier noch die spannende Anfrage einer Mitarbeiterin, der Maria, die sagt, vielleicht ist kurz Zeit für ein Wort von euch zu solchen Hörern von Radio Maria, die von früh bis spät Radio Maria hören, sich quasi mit Inhalten zustopfen, aber eigentlich keine Zeit lassen, das zu verarbeiten. Das würde ja auch ein bisschen in Richtung von Einkehrtag zu Einkehrtag laufen, ja. Fallen. Wie seht ihr das? Ist natürlich ein bisschen eine kritische Anfrage. Ja. Also wie kann man auch kultiviert Radio Maria hören, so dass man auch noch Zeit hat, das Ganze zu verarbeiten, beziehungsweise auch im Leben anzukommen?
Was ist, wenn man die Bibelstelle von Jesus einmal dafür benutzt, wenn er sagt, wenn ihr beten geht, dann macht zu die Türen und die Fenster. Also um beten zu können, muss man einmal Radio Maria obdran und nicht auf Exerzitien gehen, sondern einfach sich in Ruhe wohin setzen. Egal, ob das im Wald ist, beim Spazieren, in einer Kapelle oder einfach im Wohnzimmer. Ein Mann hat mir sogar mal gesagt, ich traue mir es fast nicht sagen, Herr Pfarrer, am besten kann ich das im Bett. Habe ich gesagt, dann morgens das im Bett. Ja. Also die Stille zulassen. Schabbat heißt ja Pause machen, damit man nachdenken kann, damit Dinge nachklingen können. Also wir brauchen das. Wir brauchen so Zonen, wo nichts ist.
Natürlich, stimmt. Aber ich sehe das mit den charismatischen Schmetterlingen und mit den rund um die Uhr Radio Maria Hörern auch noch ein bisschen anders aus therapeutischer Sicht. Und zwar, ich möchte einfach auch wirklich, und ich kenne auch solche Menschen, die einfach in einer so großen Einsamkeit und in so großen Not sind und die auch ein Stück keinen Boden in ihrem Fass haben, die ein Fass ohne Boden sind, ja, weil sie einfach so verletzt sind, weil einfach so viel passiert ist in ihrem Leben. Ja. Und die brauchen wirklich mehr. Ein Hochsensibler braucht überhaupt nicht mehr. Dem ist eine Sendung schon zu viel und dreht nach der halben Sendung ab. Und oder wenn er mit den Tagzeiten mitbetet, eben Vesper und Laudes halt oder Rosenkranz, dann ist das schon genug für viele. Ja. Aber manche brauchen einfach mehr. Und wenn er, das Kriterium aus meiner Sicht ist immer, kommt er tiefer und wird er innerlich stärker, getrösteter und auch ruhiger und friedlicher, oder wird er eigentlich nur, wie du sagst, Andreas, aus der Ruhe rausgeworfen, ja, und ist eigentlich dann nicht mehr bei sich, ja, sondern es ist eine Zumüllung fast schon, und dann kann noch geistliche Inhalte zumüllen. Das ist dann nichts. Aber wenn er diesen geistlichen Inhalt echt braucht und verarbeitet und echt tiefer kommt und sogar emotional dadurch reift, ist in Ordnung.
Danke. Im Hintergrund gibt es viele lobende Worte auch zu dieser Sendung für euer Dasein. Es schreibt etwa eine Hörerin, wie wichtig ist mir das, dass ich nicht allein zu gehen brauche in die Tiefe. Es braucht Begleitung. Eure Sendung ist da wirklich hilfreich. Auch was dieses Begleitung mit dem Buch über das ganze Jahr betrifft. Dieses Buch von Peter Scacero, Glaubensriesen, Seelenzwerge, können Sie bei uns auch im Hörerservice beziehen. Unsere nächste Sendung, Priesterkreis, ist am 25. November, und zwar um 9 Uhr wieder. Da ist das Thema emotionale Gesundheit und vertiefte Spiritualität. Denn mit diesem Wort endet auch Peter Scacero dieses heute besprochene zweite Kapitel, wenn er sagt, der Weg dahin, die verändernde Kraft Jesu freizusetzen, die unsere kranke Spiritualität heilen kann, liegt darin, emotionale Gesundheit und kontemplative Spiritualität miteinander zu verbinden. Danke euch, liebe Mitbrüder. Ein Satz ist noch möglich, und dann bitte ich Pater Andreas Schöfberger um den Segen.
Diese emotionale Reifung ist ein Weg der Heiligkeit. Und wenn wir das schaffen zu verbinden, dann gehen wir direkt ins Herz Gottes.
was sage ich da jetzt noch?
Den Segen.
Den Segen, ja. Gut, ich segne sie jetzt im Namen des Gottes, der unser Heil will und der uns in Jesus vieles davon sehr anschaulich gezeigt hat. Ich segne euch, dort begleite euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.